Als ich heute Morgen mit meinen beiden Söhnen hierher gefahren bin, da hat er eine rote Blume gesehen am Straßenrand. Und dann haben wir die Blumen gesprochen und dann habe ich gesagt, dass Gott die Blumen so wunderbar gemacht hat, wie er auch das Weltall so wunderbar gemacht hat. Und dann gibt es so ein Lied, das heißt, mein Gott ist zu groß, mein Gott ist zu mächtig und die Kinder müssen ein bisschen singen. Also habe ich dann so ein Lied angestimmt, so mein Gott ist so groß, ist so mächtig geht's dann. Und dann will ich gerade mächtig anfangen und dann sagt Janik, nein, denke ich, das gibt's doch nicht, er muss doch auch irgendwie mitmachen. Sagt er, Papa, du musst die Hände am Lenkrad lassen. Hat er gemacht. Ich wollte euch einen anderen Videoclip, der ist leider per E-Mail nicht angekommen. Ich erzähle euch ganz kurz, da geht es mir um den Aspekt des Beginns. Heute ist das Thema der Beginn. Man sieht in dem Videoclip, wie ein junger Papa mit seinem Sohn einkauft und der Sohn greift so eine große Tüte Chips aus dem Regal unten in seiner Höhe und lädt es in den Einkaufswagen rein. Und der Papa nimmt die Tüte Chips und tut sie wieder zurück. Und der Sohn geht wieder hin, guckt seinen Papa an, nimmt die Tüte Chips und wieder rein. Und der Papa nimmt die Tüte Chips und wieder zurück ins Regal. Und dann sieht man so in den Augen von dem Jungen, dass jetzt gleich ein Ausbruch droht die Augen füllen sich mit Tränen und er fängt schreien an, ja, und wird ganz wild, wirft sich auf den Boden, ja, und die Umstehenden, die gucken alle hin und der Vater ganz betreten und geniert sich. Und dann steht der Junge wieder auf und springt auf die anderen Regale und räumt die ganzen Regale so aus, ja, und der Vater, der versinkt immer tiefer im Boden und dann sieht man so einen Text eingeblendet in diesem Videoclip und da heißt dann Use Condoms. Also sowas kann man nicht zeigen, deswegen bin ich ganz froh, dass nicht hier ist der Clip. Ja. Und das ist auch nicht die Botschaft, die ich heute bringen möchte. Das ist ja noch ein separates Thema. Sex, Botschaft, Verhütung und so. Aber was bei diesem Clip wichtig ist, dass der Vater begriffen hat, dass unter den Umständen, in denen er jetzt lebt, was mit einem früheren Zeitpunkt zu tun hat. Okay? Und so ist in unserem Leben auch. Als meine Freunde so mitgekriegt haben, dass ich Christ geworden bin, dann haben die gesagt, seit wann bist du so drauf? Irgendwie so. Und dann habe ich am Anfang mal erzählt, ja, damals, vor einem halben Jahr oder so, und dann habe ich irgendwie erzählt, wie es halt passiert worden ist, dass ich Christ geworden bin. Wenn ihr mich heute fragen würdet, seit wann bist du so drauf, wann ging es los, dann würde ich sagen, damals vor 2000 Jahren. Ja? Wenn ihr uns fragen würdet, seit wann gibt es diese Cinemax, seit wann läuft es hier so? Dann sind 2 Jahre die falsche Antwort. Dann heißt das, was hier läuft, das läuft hat vor über 2000 Jahren begonnen. Und ich möchte euch zum Einstieg, weil wir sitzen jetzt hier, sitzen 150, 200 Leute vielleicht, und Würzburg hat über 100.000 Einwohner, und wir sind ein kleiner Anteil, nicht mal 1%. Und in den anderen Gemeinden sitzen vielleicht nochmal 1.500, 2.000, 2.500, das sind nicht mal 5% der Würzburger Bevölkerung, die heute Morgen im Gottesdienst sind. Und manchmal denkt man so als Christ, naja, wir sind halt so ein kleines Krüppchen, Und wir glauben da und man schämt sich schon fast zu sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube, dass das in der Bibel dran steht. Und da ist oft viel Scham dabei. Und in Deutschland, es gibt zwar viele Christen, die irgendwie getauft worden sind und auch zur Kartei gehören, der evangelischen katholischen Kirche, die aber gar keine Beziehung zu Jesus haben. 60% sind christlich, aber nicht wirklich viele glauben an Jesus und das, was in der Bibel so drin steht. Und dann ist man versucht, irgendwie sich so klein zu fühlen und sich fast schon rechtfertigen zu müssen, dass man Jesus glaubt. Kann der eine oder andere nachvollziehen. Geht mir manchmal auch so. Ein Nachbar von uns ist Physiker. Und der guckt mich immer an nach dem Motto, sag mal, hast du überhaupt einen Hauptschulabschluss irgendwie? So, also so guckt er mich an, ja. Und dann kommt so ein Gefühl mir hoch, dass ich mich so klein fühle irgendwie. Und ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht, die habe ich von einem Vortrag von Ingolf Eltel, der hat die Lausanner Statistik hat er zitiert, da werden von 169 christlichen Gemeinden werden Zahlen gesammelt, wie viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, wie viele Mitglieder die Kirche hat, und so alles zusammengewürfelt, und dann kommt so ein Ergebnis raus, wie sich die Anzahl, also ist schon egal, ich wollte es doch gar nicht haben, die Tabelle, naja, macht nichts, also wie sich das Christentum verbreitet. Und natürlich kann man jetzt keine Statistik von vor 2000 Jahren haben, aber es gibt so Schätzungen. Da gibt es so die Volkswissenschaftler und die haben da einfach so Zahlen. Und ich fühle es ein bisschen plastisch machen. 100 Jahre nach Christus hat man geschätzt, dass 1/360 der Weltbevölkerung Christen waren. 1000 Jahre danach 1/220, 1500, das war Zeit der Reformation, 1/69, um das 19. Jahrhundert rum 1/27, 1950 1/21, 1960 ein Elftel, 1989 ein Siebtel, 1995 ein Fünftel und im Jahr 2000 circa ein Viertel der Weltbevölkerung sind Christen. Menschen, die an Jesus Christus glauben und zumindest wissen, dass er Sohn Gottes ist. Und wenn man das so plastisch in dieser Kurve darstellt, wie ihr das seht, dann fragt sich, was? Da passiert ja was. Es passiert weltweit irgendwas. Es ist ja nicht irgendwie, dass jetzt hier ein paar Leute in Würzburg da Gottesdienst machen, Cinemax. Es ist eine weltweite Bewegung. Jesus arbeitet seit 2000 Jahren und baut seine Gemeinde. Und es ist gigantisch. Und wir in Deutschland gehören zu den Ländern, wo am allerwenigsten passiert. China hat jährliche Wachstumsraten von um die 8%, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen. China hat über 1 Milliarde Bevölkerung. Und 120 bis 140 Millionen Christen, das wird geschätzt, weil im Untergrund agieren die Christen, das ist nicht so richtig erlaubt dort, ja, sind Christen. 120 bis 140 Millionen. Und vielleicht denkt sich auch der eine andere, wenn China so einen Aufschwung erlebt, dann hängt es eventuell direkt damit zusammen, dass da auch ein geistlicher Aufbruch stattfindet. China ist die schnellst wachsende christliche Gemeinschaft überhaupt. Und die zweite Nation, wo die meisten Menschen in Relation zum Glauben an Jesus Christus kommen, sind die Juden. Das jüdische Volk, die jetzt entdecken, dass Jesus ihr Messias ist. Das ist noch nie da gewesen, das gab es vor 50 Jahren nicht, dass jüdische Menschen die Bibel auch nicht angeschaut haben, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und es geschieht in zunehmendem Maße. So, und wenn ich heute über den Beginn spreche, dann will ich über diesen Jesus sprechen. Was für ein Mensch ist es gewesen, dass so eine Explosion weltweit geschieht und wir sind mittendrin, wo es sich zum Höhepunkt zuspitzt. Wer war dieser Jesus? Warum ist so viel passiert? Wir machen heute drei Abschnitte. Das ist die nächste Folie. Zum einen mal so die Existenz Jesus, wo er herkommt. Dann so der eigentliche Start, wo sein aktives Wirken begonnen hat. Und dann den Auftrag, den er bekommen hat von seinem Vater. Im Alten Testament, da gab es Propheten. Die haben Prophezeiten in die Zukunft reingesprochen und Sachen angekündigt, die kommen werden. Und da habe ich zwei Prophetien aus dem Buch Jesaja mitgebracht. Das ist die nächste Folie. Da heißt einmal, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das ist ein Wunder. Wenn eine Frau, die mit keinem Mann geschlafen hat, ein Kind kriegt, dann ist das ein Wunder. Das glaubt ihr heute zwar keiner, aber das ist ein Wunder, wenn das passiert. Und genau das ist passiert. Als Maria informiert worden ist von dem Engel, dass sie ein Kind gebären wird. Und dann sagt sie, ich weiß von keinem Mann. Wie soll das geschehen? Und dann heißt, der Heilige Geist wird über dich kommen und da wird dann ein Kind entstehen. Also, und so ist dann auch genau gekommen. Es war circa 700 vor Christus, ist diese Prophezeiung gegeben worden. Und dann ein paar Verse weiter heißt in Jesaja, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ein Mensch wird geboren werden, ein Kind wird geboren werden und er ist der Herr der Ewigkeit. Er ist ein starker Gott. Also nicht ein Kind, der göttlichen Auftrag hat, sondern ein starker Gott, ein Kind, was Gott ist. Und genau das hat Jesus für sich beansprucht, dass er Gott ist. Also wir haben zum einen die Prophetien aus dem Alten Testament, die ankündigen, dass einer kommen wird, der Gott ist. Und dieser eine wird die Menschen, die losgelöst von Gott leben, die wird er zurückholen, dass sie wieder in Gottes Reich reinkommen. Der Johannes schreibt im Johannesevangelium, und das möchte ich euch vorlesen. Der Text wird auch vorne dran geworfen. Ich lese mal den ersten Vers. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Jetzt kann ich denken, das ist ein bisschen philosophisch, ja, da kann sich keiner was drunter vorstellen. Und es geht gerade so weiter mit Wort und Anfang und Licht und so. Und da blickst du nicht so richtig durch auf den ersten Moment. Und was ich so der sich mit der Bibel ein bisschen beschäftigt, so auftut, ist, dass dieses Wort, was da drin steht, das ist Jesus. Es geht hier um Jesus. Und ich lese jetzt diesen Vers, ich lasse den Text so dran, ihr könnt ihn mitlesen. Und ich lese diesen Text jetzt einfach und ersetze die Worte, die Jesus meinen, und sage Jesus dazu. Dass es so ein bisschen verständlicher wird. Im Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und Jesus war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch Jesus. Und ohne ihn wurde auch nicht eines, das geworden ist. In Jesus war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und Jesus war das Licht der Menschen. Und Jesus scheint in der Finsternis und die Finsternis hat ihn nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von Jesus, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht Jesus selber oder der Retter, sondern er kam, dass er zeugte von Jesus, dem Licht. Das war der wahrhaftige Jesus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Jeden Einzelnen, der auch hier in diesem Saal sitzt. Jesus war in der Welt und die Welt wurde durch ihn geschaffen. Aber die Welt kannte Jesus nicht. Wer kennt Jesus? Und Jesus kam in das Seine und die Seinen, und das sind wir, ja? Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und so viele Jesus aber aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Dieser Jesus, von dem wir so hören, er ist Gott. Er ist der Schöpfer, er hat alles geschaffen, er hat das Universum geschaffen. Star Wars ist ein Dreck dagegen. Ja. Also. Und dann kommt dieser Jesus, der Schöpfer des Himmels, der lässt sich Gott herab und lässt diesen Jesus als Baby, als schwaches, kleines, verletzliches Baby geboren werden. Und man hört in der Bibel von seiner Kindheit total wenig. Wir wissen eigentlich fast nichts über seine Kindheit. Was wir wissen, ist, dass er sündlos gelebt hat. Er hat nichts Verkehrtes, nichts Unrechtes getan. Und dann lebt er 30 Jahre so und wir kriegen nichts mit. Einfach so. Sein Vater war Zimmermann. Wir gehen davon aus, dass er auch Zimmermann gelernt hat. Ein ordentliches Handwerk. Wahrscheinlich hat er auch ordentlich geschafft. Mit Sicherheit. Und dann tritt dieser Johannes auf, von dem wir eben gelesen haben. Und dieser Johannes, der verkündigt, das ist die nächste Folie, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ich zertaufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und dieser Johannes, der kommt und predigt vollmächtig. Und jetzt für euch, die sich so nicht so richtig auskennen, dieses Reich der Himmel, er sagt, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also da kommt irgendwas ran und ihr müsst euch da vorbereiten. Ihr kommt so nicht klar mit diesem Reich der Himmel. Ich kann sagen, wie verstehst du das Reich der Himmel? Eine Möglichkeit, was zu erklären ist, das Gegenteil zu nehmen. Reich der Himmel, Reich der Hölle. Okay? Reich der Hölle klingt etwas schwarz und düster und so. Da denke ich an Mord, Totschlag, Kindstötung. Da denke ich an Diebstahl, an Räubereien, an Angst, an Verleumdung, an Mobbing. Da denke ich an all das, was hier passiert in dieser Welt. Obwohl Leute Mitglieder in der Kirche sind. Obwohl sie irgendwas glauben. Und die Bibel schreibt eindeutig, da heißt, dass in dieser Welt der Herr der Finsternis herrscht. In dieser Welt, da herrscht nicht primär Gott, wenn wir in unser Leben reinschauen, was so passiert um uns herum. Und es war damals kein Deut anders, es war ganz genauso. Und die Leute haben aber, das waren die Juden damals, wo der Johannes da gepredigt hat, ja. Die haben ja an Gott geglaubt, dass es einen Gott gibt, und die haben auch versucht, die Gesetze einzuhalten, sonntags in die Synagoge, samstags in die Synagoge zu gehen. Und dann sagt dieser Johannes, es reicht nicht. Das Reich Gottes, das kommt jetzt nahe ran. Die Herrschaft Gottes, die ist greifbar. Und ihr könnt so nicht bestehen. Ihr müsst umkehren. Buße heißt umkehren. Ihr müsst eure Haltung ändern. Und dann kündigt er ein, der noch größer ist als er, nämlich diesen Jesus. Und dann ist dieser Johannes in der Wüste und tauft die Menschen und die Menschen werden, die begreifen, dass sie tatsächlich so wie sie sind, vor Gott nicht bestehen können. Und die erkennen, dass sie so wie sie leben, Sünder sind. Also Gottes Maßstäben nicht gerecht werden. Und sie erfassen, dass irgendwas anders werden muss. Und dann sagen sie, okay, ich erkenne, dass ich nicht zurande komme mit Gott, mit diesem Reich, was da kommt. Ich lasse mich taufen. Also um bildlich gesprochen, so, also ich erkläre mich zu einem Sünder, ich weiß, dass ich es bin und ich brauche Reinigung. Und der Johannes taufte dann. Und dann steht eines Tages Jesus da. So der Johannes, ein Mann Gottes, erfüllt von Gottes Geist, der sieht Jesus und weiß, wer Jesus ist. Er weiß, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er sagt zu ihm, ich bin nicht würdig sinngemäß. Ich kann dich nicht taufen. Du müsstest mich. Und dann sagt Jesus zu ihm, lass es jetzt so geschehen. Also tauf du mich. Und die Leute haben sich taufen lassen, die Schuld und Sünde hatten. Hat Jesus ja nicht gehabt, er war sündlos. Und Jesus sagt aber, mach's trotzdem, weil ich mache mich euch Menschen gleich. Ich stelle mich auf eure Stufe. Und nur wenn ich mich auf eure Stufe stelle, kann ich auch für eure Sünden sterben später mal am Kreuz. Und dann lässt er sich taufen vom Johannes im Wasser. Und dann heißt, das ist die nächste Folie, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser heraus und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihr kennt es, der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das erste Mal im Neuen Testament, dass diese Dreieinheit deutlich wird. Der Vater spricht im Himmel, der Geist kommt herab und Jesus ist auf der Erde. Und dieser Akt, wo Jesus getauft wird, öffentlich, das war sozusagen seine Einsetzung in sein Amt. Seine Einsetzung in den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Es heißt ein paar Verse weiter, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ab da, 30 Jahre lang ordentliche Zimmermannsarbeit und ab dieser Einsetzung, dann ist Jesus richtig aktiv geworden. Und 3 Jahre lang hat er gewirkt und gepredigt. Und was Jesus gemacht hat, er hat dieses Reich der Himmel, also die Herrschaft Gottes, die hat er präsentiert. Er hat das gelebt, was Reich Gottes heißt. Krankheiten sind gewichen, Menschen sind geheilt worden, Blinde sind frei geworden. Und er hat übernatürliche Wunder getan. Er hat alles gewusst, allwissend. Er hat Macht gehabt, er hat Stürme gestillt, er hat die Naturgesetze aufgehoben. Er war allmächtig. Und die Leute haben begriffen, Gott ist greifbar, die haben es gesehen, Gottes Gegenwart war da. Und angesichts Gottes Gegenwart haben die Menschen erkannt, so können sie nicht leben, sie müssen ihr Leben ändern. Buße tun, umkehren in ihrem Denken. Und es wird heute wahrscheinlich auch passieren, dass Menschen erkennen, dass sie für Gott bestehen können. So, was lernen wir daraus? Was kannst du an diesem, der an Jesus geschehen ist, was kannst du da so für dich rausziehen? Das eine ist, dass Jesus 30 Jahre lang einfach nur so gearbeitet hat. Es kann sein, dass du 20 Jahre alt bist, 25, 30, 40 und du hast bisher einfach nur gelebt. Ein ordentliches Leben. Mehr oder weniger, ja? Und es kann aber sein, dass du ohne den Geist Gottes gelebt hast. Dass du heute immer noch ohne den Geist Gottes lebst. Du hast wohl von Gott gehört, vielleicht bist du sogar getauft worden von deinen Eltern damals in der Kirche, aber du lebst ohne den Geist Gottes. Und Gottes Herrschaft, Gottes Reich, das ist nicht der Herrschaftsbereich, in dem du dich so aufhältst, sondern in deinem Leben, da herrschen andere Gesetze. Der hat mir Böses getan, also. Und dann kann es einfach heißen, dass dir was ganz Entscheidendes fehlt. Der nächste Punkt ist, dass Jesus Geduld gehabt hat. Der hat warten können. Er war ja nicht erst mit dem 30. Lebensjahr Gottes Sohn, der war ja schon vorher Gottes Sohn. Und er war ja vorher schon allwissend. Und er hätte ja auch schon vorher Wunder tun können. Und nichts ist berichtet. Der hat viel Leid und Elend anschauen müssen, aber er hat gewartet, bis er offiziell in seinen Bereich, in sein Amt eingesetzt wird. Und es kann sein, dass du an deiner Arbeitsstelle Dinge siehst und begreifst und weißt, es müsste so und so gemacht werden. Aber es ist nicht deine Aufgabe und du bist nicht autorisiert, das zu machen. Und dann heißt es vielleicht einfach warten, bis du dran bist. Warten, bis du von deinen Chefs oder irgendwie eingesetzt wirst. Und es kann hart sein. warten bis zu dem Zeitpunkt, wo du ins Amt eingesetzt wirst, bis du autorisiert bist. Kleiner Seitenschub, in der Ehe ist es ganz ähnlich. Gott hat die Ehe gestiftet. Und Gott sagt, und die Ehe und die ganze Fülle, die habt ihr dann, wenn ich das offiziell absegne. Nicht, wenn wir Menschen denken, dass wir jetzt schon Ehe leben können. Das war nur eine kleine Seitenbemerkung, wäre auch Thema wieder für sich. Entschuldigt, ja. Entschuldigung, das meine ich ganz ernst so. Also ist eine wichtige Thematik. Okay, also Jesus konnte warten und hat einfach gewusst, wann der Zeitpunkt da ist. Und dann heißt es, ich mache nur einen Punkt vorher. Als Jesus rauskommt und der Vater die Stimme aus dem Himmel kommt und heißt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Warum sagt das Gott nochmal? Warum sagt Gott, du bist mein geliebter Sohn, ich hab dich lieb? Er weiß es ja. Jetzt rein menschlich gesehen stelle ich mir das so vor, wenn mein Vater zu mir sowas gesagt hätte, Jochen, du bist mein geliebter Sohn, ich bin stolz auf dich. Einfach öfters, dann wäre mein Leben eventuell anders gelaufen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, was dein Vater zu dir gesagt hat. Vielleicht gar nichts? Oder sag mal, du bringst dazu gar nichts? Machst du nur Blödsinn? Habe ich gleich gewusst, dass du es nicht schaffst? Oder von wegen geliebt? Oh, vielleicht hast du einen tollen Vater gehabt, ja? Und je nachdem, wie dein Vater mit dir umgegangen ist und was er dir gesagt hat, hat sich dein Inneres, dein Selbstbewusstsein einfach entwickelt. Und es sitzen hier Leute unter uns, und ich rechne mich dazu, die in ihrem Selbstbewusstsein nicht so sind, wie sie das Gott ursprünglich gedacht hat. Weil sie diese Stimme vom Vater nicht gehört haben. Und es ist der Vater, der die Identität gibt. Die Mutter ist auch wichtig, aber der Vater gibt die Identität. Der Vater muss die Identität geben, dass dein Leben gelingen kann. Und wenn dein leiblicher Vater dir die Identität nicht geben konnte und du jetzt in diesem Leben rumstolperst, dann lass dir gesagt sein, du hast den Vater im Himmel, der dich geschaffen hat. Und er wartet darauf, das dir sagen zu können, dass du sein geliebtes Kind bist. Du bist meine geliebte Tochter. Und du bist mein geliebter Sohn. Nicht, weil du dich perfekt verhältst, sondern weil ich dich geschaffen habe. Und wenn Gott es dir sagt, dann kriegst du eine neue Identität. Eine ganz neue Identität. Dein Selbstbewusstsein wird auf ein ganz anderes Fundament gestellt. Und dann gehörst du zur Familie Gottes. Und es geschieht dann, wenn Gottes Geist in dich reinkommt. Und der Geist Gottes gibt dir Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, Jesus Christus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann ändert sich was in deinem Leben. Und völlig wurscht, ob das mit 20, 30, 40 oder 50 Jahren geschieht. Gott macht dein Leben neu, weil er dir eine neue Identität gibt. Und das wünsche ich mir, dass das heute geschieht. Dass Menschen in ihrem Herzen erfassen, dass Gott sie lieb hat und dass eine Umkehr notwendig ist. Und dass Gottes Geist in dich reinkommen kann. Gott möchte das. Gott will, dass alle Menschen, alle hier in diesem Saal, zur Erkenntnis Gottes kommen. Und das heißt, seinen Geist letztendlich kriegen. Der letzte Punkt, der Auftrag. Es heißt, im Lukas-Evangelium, das war eine der ersten öffentlichen Aktionen von Jesus, er ist in der Synagoge, da wird ihm die Schriftrolle ausgerollt. Und dann steht Jesus auf und nimmt diese Schriftrolle aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, und liest vor. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Das liest er so vor in der Synagoge. Die Juden schauen auf ihn, warten auf eine Interpretation. Da ist immer so ein Text vorgelesen worden aus dem Alten Testament. Und Jesus klappt die Rolle zu oder rollt sie zusammen und sagt, diese Schriftstelle ist heute vor euren Augen erfüllt worden. Und Jesus nimmt diese Prophetie aus dem Alten Testament, nimmt er für sich in Anspruch. Und er sagt, der Geist Gottes ist auf mir und ich bin derjenige, der gekommen ist. Und ich möchte das mal so ein bisschen zerlegen. Das klingt mir so ein bisschen so altertümlich, wenn es heißt, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Arme Menschen sind nicht nur Menschen, die finanziell arm dran sind. Die auch. Arme Menschen sind Menschen, die keine Hoffnung haben. Wo sich Träume zerschlagen haben. Die einfach arm dran sind. Oder weil die Eltern gestorben sind. Oder die Eltern sich scheiden lassen haben. Dann bist du arm dran. Und Jesus ist gekommen, um dir gute Botschaft zu verkündigen, nämlich dass du eine neue Identität, eine neue Familie kriegen kannst. Und Gott hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Und da geht es nicht primär um Gefängnisinsassen. Es geht um Leute, die gefangen sind. Gefangen, bist du gefangen? Von was bist du gefangen? Von dem Fernseher, der dich abendlich in den Bann zieht? Bist du gefangen, immer in speziellen Verhaltensmustern zu reagieren, wenn irgendwie eine Laus über die Leber läuft und du kannst nicht raus und du weißt, es ist ein zerstörerisches Verhalten, du belastest deine Beziehung mit? Oder bist du gefangen vom Essen, vom Trinken, von irgendwas gefangen? Oder bist du gefangen von einer Vorstellung, die dir einredet, alles sind gegen mich? Und so gibt es hunderte von verschiedenen Arten, wie wir gefangen sein können. Und ich bin sicher, dass es das ein oder andere in deinem Leben gibt, wo du gefangen bist, was dir vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst bist. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Gefangene zu befreien. Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren und macht das Gleiche bis heute. Er will Gefangene befreien. Er will dich befreien von dem, was dich gefangen sitzt. Und weil dem so ist und weil Jesus es tut, und darauf kannst du bauen und setzen, dass Jesus es tut, seit 2000 Jahren. Deswegen kommen Menschen immer mehr zum Glauben an Jesus Christus, weil sie erfahren, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Dass das, was hier verheißen ist, was Jesus angekündigt hat, dass es Wahrheit ist. Das ist kein frommes Gerede oder irgendwie so ein Gedankengebäude. Der Paulus sagt an einer Stelle, also Gottes Wort besteht nicht so im Reden oder so, oder Gottes Reich besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Da steht im Griechischen das Wort Dynamis, Dynamit, da steht Kraft drin, die Leben verändern kann. Und dann heißt es noch, dass die Blinden wieder sehen können. Und da geht es nicht nur um die optisch, also so, nicht richtig sehen können. Da geht es um Menschen, die nicht sehen können, wer Jesus ist. Menschen, die nicht sehen können, dass sie in Sünde leben. Und das will ich jetzt gar nicht irgendwie so fertig machen, sagen, du bist ein Sünder irgendwie. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, wenn du in Sünde lebst, dann bist du gefangen da drin. Und das Ding hatte ich im Griff. Nicht du hast das unter Kontrolle, sondern die Sache hatte ich unter Kontrolle. Und wenn dich eine Sache unter Kontrolle hat, also was Materielles, einen Menschen unter Kontrolle hat, dann ist das traurig. So wie wenn der Tisch zu seinem Tischler sagt, ich bin der Chef. Wenn eine materielle Geschichte Kontrolle über uns hat, dann ist es nicht so, wie sich das Gott ursprünglich gedacht hat. Und Gott möchte die Ordnung, die alte, die richtige Ordnung wiederherstellen. Der Auftrag, den Jesus gehabt hat, also dieser Anfang, den er gemacht hat, den hat er weitergegeben an seine 12 Jünger. Und die sind dann in die Welt gezogen und haben diesen Auftrag fortgeführt, die haben den gelebt. Und wenn ich jetzt wenn ich heute hier stehe und aus der Bibel vorlese und predige, dann predige ich nicht, weil ich jetzt hier predigen möchte, und ich predige nicht, weil die Leitung von der City Church gesagt hat, Jochen, du sollst hier predigen, sondern ich predige letztendlich, weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass mein Auftrag, dass mein Wort verkündigt wird. Und ich möchte, dass durch mein Wort Menschen zum lebendigen Glauben an mich kommen. Und deswegen muss ich mich nicht schämen, wenn ich hier vorne stehe und aus der Bibel vorlese, sondern ich stehe im Auftrag des lebendigen Gottes hier und sage das so, wie Gott mir das gezeigt hat. Und mein Wunsch ist es, dass nicht meine Worte dich in irgendeiner Form beeinflussend bezeugen, sondern mein Wunsch ist, dass Gottes Geist in dir die Wahrheit, die in der Bibel drinsteht, lebendig macht. Dass das, was hier drinsteht, dass es in deinem Herzen lebendig wird. Und der Geist Gottes dich überführt von dem, was Sache ist. Und der Geist Gottes dir die Augen öffnet für dein Leben, die Richtung deines Lebens, in die dein Leben geht. Und dass du erkennst, wenn Gottes Reich nahe gekommen ist, dann kann es so nicht gehen, wie es in deinem Leben ausschaut. Und wenn das deine Situation ist, dann möchte ich dich bitten, dass wir hören nachher noch ein Lied, dass du während dem Lied einfach mit Gott sprichst oder zu Jesus sprichst, in deinen Gedanken und ihm einfach schilderst, wie es in dir ausschaut. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ja Jesus, ich möchte dich in meinem Herzen aufnehmen, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, vergib mir, was ich in meinem Leben bisher so verbockt habe. Und ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du, Jesus, der Herr in meinem Leben bist. Ja, dann kannst du es im Stillen nachher tun. Für dich. Und wenn du möchtest, manchmal ist das ganz hilfreich, dann komme ich anschließend nach vorne, es sind ein paar Leute da. Oder wenn du Fragen hast, und dann sprechen wir einfach noch drüber. Jesus hat vor 2000 Jahren seinen Auftrag begonnen. Und wir hier in der City Church, wir sind an einem kleinen Punkt in dieser Welt, führen wir diesen Auftrag weiter. Autorisiert von Jesus, bestätigt durch seinen Geist. Und dieser Auftrag wird weitergehen und Menschen werden weiter zum Glauben an Jesus kommen, so lange bis Jesus wiederkommt, auf diese Welt wiederkommt. Und mein Wunsch ist es, dass wir vorbereitet sind.